herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe Politik Folge 14. Ich glaube, die Aufnahme hat gerade erst angefangen, deswegen sage ich nochmal hallo und herzlich willkommen. Falls ich es jetzt zweimal gesagt habe, dann sagt jetzt zweimal hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns wieder versammelt. Heute mit an Bord sind Dylan, Daniel und Marlon. Mein Name tut nichts zur Sache, lautet aber Cedric. Und wir wollen heute zunächst mal über die FDP reden, über Thomas Kemmerich reden, über Thüringen reden. Ein Jahr Dammbruch von Erfurt. Ich muss persönlich vorweg sagen, bevor ich dir gleich das Wort gebe, Dylan, mich hat überrascht, positiv überrascht, wie groß dieses Thema jetzt sozusagen zum Jahrestag doch war. Das war ja am 5. oder 15. Das, jetzt leider, das weiß ich nicht mehr. Mich hat überrascht, wie groß sozusagen da die Erinnerung doch noch war, weil es gibt ja so einige Dinge, die ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten, wo man große Skandale und große Aufregung gibt, die aber dann nicht nochmal wieder anlässlich irgendwelcher Jahrestage oder so in Erinnerung gerufen werden. Aber hier haben wir eine neue Dimension und die leitet Dylan mit uns ein.
Genau, ja, erstmal danke für die Einleitung. Von mir, also mein Name, wie schon gesagt, ist Dylan. Von mir auch mal herzlich willkommen. Genau, wie schon gesagt wurde, am 5.2.2021 war der Jahrestag von der Kemmerich-Wahl. Und ja, so gut, wir alle kennen uns von Twitter. Erstmal will ich auch sagen, dass es ein bisschen schade ist, dass wir heute nur eine männliche Runde sind. Ja, auf Twitter kam es so, dass in den Twitter-Trends waren eben Platz 1 und Platz 3, glaube ich, Dammbruch und Tabubruch. Aber generell, jetzt ganz unabhängig von Twitter, war der Tag und das ganze Ereignis ein schon sehr, sehr relevantes Thema. Und ich finde halt, man sollte es nicht vergessen, man sollte es nicht vernachlässigen. Es ist passiert. Ich war auch den ganzen Tag in Erfurt demonstrieren und es waren schon unglaublich viele Leute unterwegs in der ganzen Stadt. Und den Tagen danach waren schon ständig Demonstrationen und es hat schon sehr viel Bewegung gebracht. Und man hat auch gesehen, in der Bundespolitik kam auch schon sehr viel. Also von Söder und Ziemiak kam sofort eine Aussage, die es eben verurteilt hat, was man gar nicht erwartet hätte. Und das Erinnern zum Jahrestag, für manche erscheint es, als ob das eigentlich nur ein Tag wie jeder andere wäre. Ich würde sagen, für 70% der Menschen in Deutschland ist es eigentlich ein Tag wie jeder andere. Aber ich meine, normalerweise ist es kein Tag wie jeder andere. Es ist ein Tag, der 5.2. war ein Tag, als ein Ministerpräsident von einem Bundesland, also das Bundesland ist nicht groß, das ist Thüringen mit 2 Millionen Einwohnern, wo ein Ministerpräsident von der AfD mit der CDU gewählt wurde. Das heißt, der Ministerpräsident war 27 Tage im Amt, er wurde von der AfD gewählt, von der Höcke AfD. Heißt, die Höcke AfD hatte de facto eine Regierungsbeteiligung. Während den 27 Tagen gab es auch keine richtige Regierung. Es gab keine Minister, keine MinisterInnen. Der einzige Regierungschef oder der an der Regierung beteiligt war, war Kemmerich. Es gab nur eine Partei. Es gab in der Bundesratssitzung keine Vertretung von Thüringen. Sowas gab es noch nie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Sitz im Bundesrat von einem Bundesland frei geblieben ist. Und das ganze Ereignis und was danach passiert ist mit Thüringen und die Wahl wurde jetzt auch verschoben auf September, ist schon so heftig, dass man daran erinnern muss, dass man denken muss, das passiert. Sowas darf nie passieren. Nie darf die AfD Einfluss haben oder nie darf irgendwie die Politik abhängig sein von der AfD. Und ja, jetzt würde ich gerne erstmal wissen, was ihr davon haltet. Ich bin jetzt hier in Erfurt, in der Thüringen-Sicht. Ihr seid nicht hier und wie habt ihr es denn mitbekommen? Wie habt ihr so das Ereignis erfahren?
Ja, Daniel, fangen wir an, aber bei dir ist gerade irgendwie, Entschuldigung, ganz kurz, bei dir ist gerade hinter dir irgendwie so Brummen gewesen, als ob ein Moped vorbeifährt oder so?
Es war ein Helikopter, also jetzt ist er wieder weg, ja.
Ah, ja, okay. Alles klar, Entschuldigung, Daniel.
Ja, also ich habe es jetzt an diesem Erinnerungstag sehr interessant gefunden, dass sich selbst FDP und CDU versucht haben, sich mehr oder weniger ja, ein bisschen zu distanzieren. Aber ich glaube, was uns bei dem Thema wirklich schmerzen sollte, ist die Erkenntnis, dass diese Situation so eins zu eins wieder passieren könnte im Herbst. Und das ist leider gar nicht so unrealistisch. Ich würde mir wünschen, ich würde mit dieser Vorstellung nicht recht behalten. Aber was passiert dann, wenn das wieder so passiert? Wird die CDU wieder einen, sagen wir mal, diesen Stabilitätsmechanismus möglicherweise mittragen? Oder werden sich die Stimmen durchsetzen in der CDU, die beispielsweise eine Koalition mit der AfD sich vorstellen könnten? Die Stimmen gab es ja durchaus, auch wenn sich die Führung der CDU in Thüringen jetzt so gibt, als wolle sie sich von der AfD abgrenzen, hat es ja trotzdem im Nachhinein innerhalb der CDU-Fraktion Leute gegeben, die fanden das nicht gut, dass das Kämmerich zurückgetreten ist, beispielsweise. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der uns Sorgen bereiten sollte.
Und dazu würde ich mal kurz was sagen. Und zwar, wir könnten auch über das Verhalten vor der CDU oder FDP reden, auch von FDP-Mitgliedern. Auf Twitter gab es so ganz komische Sachen, die ich damit erleben musste. Aber es gibt empirische Untersuchungen, also Umfragen mit der CDU in ihrem Verhalten und Umgang zur AfD. Heißt, wenn sie mit der AfD zusammenarbeiten würde, also die CDU, würde sie extrem viel verlieren. Und sogar 70%, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, waren der Meinung in Umfragen, dass die CDU die Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen soll. Und nach der Kemmerich-Wahl hat man es ja sogar in Thüringen erlebt, dass die CDU auf 12% gefallen ist in Umfragen. Und dabei muss man bedenken, dass die CDU sogar in Thüringen die absolute Mehrheit hatte und ja, mehr als 50% hier regiert hat. Und das ist halt schon ein Fall, wenn sie auf 12% runtergefallen sind. Jetzt sind sie gerade bei 20%, muss man auch sagen. Aber die CDU kann nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Sie wird halt sehr viel fallen, wenn es soweit wäre.
Marlon vielleicht? Mit deiner niedersächsischen und ja eigentlich auch sehr stark mit deiner rechtsextremistischen Perspektive, genau. Nein, mit deiner Perspektive, die du dich ja auch mit Rechtsextremismus viel auseinandersetzt und andererseits aber quasi Niedersachsen ist für mich das Anti-Thüringen. Nein, Quatsch. Aber also von außen auf Thüringen blickst.
Also ich habe den Tag noch sehr deutlich in Erinnerung, dass vor allem, was danach passierte. Ich hatte dieses Gefühl, dass Kemmerich und auch die CDU das gerne ausgesessen hätten, bis sich die Situation in Anführungsstrichen normalisiert hätte, dass man quasi damit einen Präzedenzfall geschaffen hätte, dass man sich durch die AfD dulden lassen kann. Das Rumgeeier, auch die ersten 2-3 Tage von Christian Lindner, fand ich sehr bedenklich, weil man da tatsächlich Fakten schaffen wollte, um in Zukunft doch vielleicht andere Konstellationen in den schwierigen Ländern möglich zu machen. Ich meine, Sachsen-Anhalt ist da auch ein gutes Beispiel, auch in Mecklenburg-Vorpommern merkt man jetzt, dass dort Absprachen irgendwie zwischen AfD und CDU stattfinden, auch wer wo in welchem Wahlkreis antritt. So ist ja der AfD-Vorsitzende in MV zum Beispiel das übergegangen, in einem anderen Wahlkreis anzutreten als seinem eigenen, damit dort der jetzige CDU-Vorsitzende Sachs quasi eine Chance hat, den sehr beliebten SPD-Mann dort zu schlagen. Weil würden AfD und SPD mit ihren stärksten Leuten da antreten, würden die beiden sicherlich gute Werte bekommen, aber beide für sich alleine nicht genug zusammenbekommen, um den SPD-Kandidaten auszustechen. Und so hat man sich dann irgendwie darauf abgesprochen, ich weiß gar nicht, vor 3, 4 Monaten in den Nachrichten, um dann halt dem CDU-Kandidaten den Vortritt zu lassen, weil der dann zusammen mit den AfDler-Stimmen gemischt es gut schaffen kann, den SPD-Kandidaten auszustechen. Und solche Spielchen, auch wie jetzt der neue Innenminister in MV, nachdem Café ja zurückgetreten ist, weil er immer bei Nazis Waffen kaufen musste, ist ja auch da sehr zurückhaltend, gegen die AfD vorzugehen. Es ist ja von allen Flächenländern auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR nur noch Mecklenburg-Vorpommern übrig, wo die AfD nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist schon, ja, also gerade die Ostverbände der CDU sind ein schwieriges Thema. Bei Kemmerich damals hatte ich eher den Eindruck, der hat sich sogar insgeheim gefreut, dass er mit seiner 5%-Partei da zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und er fast schon in seiner Eitelkeit ersoffen ist, wie toll es ist, dass er zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Er hat meiner Meinung nach auch bis heute nicht ganz verstanden, was da historisch passiert ist an dem Tag. Und eigentlich hätte da auch aus der FDP-Führung noch viel mehr von oben raufgekloppt werden müssen, dass er sich aus der Landespolitik zurückzieht. Alles in allem muss man da sagen, die Haltung der FDP und auch insbesondere der Ost-CDU ist hier wirklich sehr fragwürdig und hat sich auch bis heute, mal abgesehen von Lippenbekenntnissen, nicht wirklich verbessert. Ich meine, der Versuch von Stahlknecht im Zusammenhang mit den GEZ-Gebühren in Sachsen-Anhalt dann auch gemeinsame Sachen mit der AfD zu machen, unterstreicht das ja nur, dass man da eine hohe Affinität und ein hohes Interesse daran hat, sich neue Koalitionspartner auf der rechten Seite zu suchen. Und so wie die AfD sich aktuell darstellt, es ist ja noch ein viel offensichtlicheres Problem, das diese Partei umgibt, wenn wir das mit der Situation vor einem Jahr vergleichen. Also mittlerweile, wie gesagt, die ganzen Beobachtungen durch mehrere Landesverfassungsschutzbehörden, auch der bevorstehende Fall, dass der Bundesverfassungsschutz sich die Partei genauer anguckt. Also wenigstens jetzt müsste man eigentlich einen Schritt zurücktreten und sagen, nee, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber das vermisse ich immer noch, dass das klar herausgestellt wird.
Ich finde es irgendwie skandalös oder auch irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehbar, dass noch die CDU so stark in Umfragen ist, während es so, ja, Nazi-Skandale gab oder gibt bei den CDU-Innenministern. Das hat man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Ja, es sind immer noch dort in der Regierung. In Sachsen-Anhalt sind es immer noch stark, in Sachsen auch. Obwohl es immer noch so Skandale gibt zur AfD. Und
also, ich verstehe, was du daran skandalös findest und dass du das skandalös findest. Und ich gucke gerade noch mal auf die aktuellen Umfragen in Thüringen und sehe gegenüber dem Wahlergebnis vom Oktober 2019 haben sich die Umfragewerte der Grünen deutlich verbessert, die der SPD ein bisschen verschlechtert, die der AfD auch ein ganz kleines bisschen verschlechtert und die FDP, Stand der Umfragen, klar, da liegen immer so 1-2% plus minus dabei, aber die Situation der FDP hat sich sogar um 1 Prozentpunkt verbessert. Und es ist, ich glaube schon so, dass es jetzt in Thüringen, vielleicht auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg vielleicht auch in den westlichen Bundesländern, wie weit das alles geht, kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja schon mal über die FDP gesprochen und das ist immer noch einen gefühlt schwächer werdenden, aber immer noch existenten, klassisch freiheitsrechtlichen und auch zumindest gesellschaftspolitisch progressiven Flügel der FDP gibt. Den gibt es noch. Die Frage ist, kann der sich in der Zeit durchsetzen? Aber es gibt immer mehr Wählerinnen und Wähler, die vielleicht sagen, naja, bei der AfD ist meine Stimme ja erstmal vielleicht gut aufgehoben, aber wenn die nicht mit FDP und CDU zusammenrücken, dann passiert ja doch nichts. Und wie Marlon das gerade schon beschrieben hat, diese Kooperationen, vor allen Dingen auch zwischen AfD und CDU, werden immer konkreter angedacht. Es gibt inzwischen in jedem Ostlandtag Teile der Landtagsfraktionen von CDU und AfD natürlich auch, die Zusammenarbeit mehr oder weniger subtil, diskret und heimlich, manche auch ganz offen, anstreben. Und Dylan, du hast am Anfang gesagt, sowas darf nie wieder passieren. Und meine traurige, sehr pessimistische Einschätzung ist, sowas wird wieder passieren. Und Daniel hat auch schon darauf hingewiesen, es kann sich ganz, nicht ganz einfach, aber ganz ähnlich zumindest wiederholen. Die Wahlergebnisse haben sich nicht besonders stark geändert gegenüber der letzten Wahl. Weder eine Koalition Rot-Rot-Grün hat eine Mehrheit, noch jede andere Koalition vorbei an der Linken ohne die AfD.
Aber dazu noch, es gab ja Umfragen und einige Studien dazu, dass wenn es eine offene Zusammenarbeit geben würde, wenn die CDU offen sagt, wir wollen mit der AfD zusammenarbeiten, dann
ja, wird dann bei der nächsten Wahl in 5 Jahren
CDU,
ja.
Die CDU oder die Partei eben nicht mehr wählen und dann würde sie wirklich bestraft werden.
Ich denke aber erst 5 Jahre später. Vielleicht 3 Jahre später oder 2 Jahre später, wenn die Koalition bricht. Aber die Bestrafung der CDU für ihr Verhalten nach der Wahl würde ja erst bei der nächsten Wahl kommen.
Ja, oder sie werden bei anderen Landtagswahlen oder bei Bundestagswahlen oder
das kann auch sein, bestraft. Ja. Oder in Thüringen oder in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, je nachdem, wo es zuerst passiert, wird das dann erstmal so sein. Und ich stecke nicht tief genug in der CDU drin, um bewerten zu können, ob es da dann eine Abspaltung gibt oder ob sich dann da zwei Flügel bilden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Laschet das nicht in den Griff bekommt, wenn sich tatsächlich jetzt in den nächsten Landtagswahlen unabhängig davon, ob er Kanzlerkandidat wird und Kanzler wird oder nicht, kann ich mir gut vorstellen, wenn er da keinen Finger drauf bekommt, das nicht verhindern kann und da sich als genauso machtlos herausstellt wie Annegret Kramp-Karrenbauer, dass ihn das auf jeden Fall stürzen könnte. Das könnte ich mir als mögliche Folge zum Beispiel durchaus vorstellen, dass sich da also nicht nur die Thüringer Vorgänge wiederholen, wie Daniel das gesagt hat, sondern auch die bundespolitischen Folgen sich wiederholen. Und da ist halt die Frage, die aufkommt, welche Bundes-FDP und welche Bundes-CDU hat überhaupt noch die Macht, den Ostverbänden oder einzelnen Ostverbänden denen zu sagen, mach das mal nicht, ja? Wer müsste da eigentlich im Parteivorsitz oder Vorstand jeweils sitzen, damit das nicht wieder passiert? Und ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Wir wissen alle nicht, was nach Lindner kommt in der FDP. Er hat offenbar, das hat Marlon ja auch gerade schon angesprochen, Lindner hat ja offenbar auch nicht wirklich, also ich glaube, Lindner hat anders als Kemmerich schon verstanden, worum es ging und sieht... Er hat auf jeden Fall verstanden, worum es ging vor einem Jahr. Und er hat, glaube ich, auch, er würde wahrscheinlich auch anders handeln, wenn es nochmal zu der gleichen Situation kommen würde. Und ich glaube, wenn es nochmal zu einer Situation wie vor einem Jahr kommen würde, dann würde Lindner auch das auf jeden Fall das Amt des Parteivorsitzenden kosten. Das war vor einem Jahr eine heikle Geschichte. Er hat sich da clever durchmanövriert für seine Begriffe. Aber ich denke mal nicht, dass er das quasi nochmal überleben würde.
Ja, also vor einem Jahr war es ja so, dass Lindner sich zur Wahl hat stellen lassen im Vorstand. Und er wurde mit einer Mehrheit wiedergewählt.
Naja.
Ja, Zeit hatte er Rückhalt im Vorstand, in seiner Partei. Aber was ich dazu noch sagen will, ich habe wenig Sympathien oder Verständnis für die CDU oder CSU im Allgemeinen. Aber ich denke schon, dass die CDU und CSU schon so antifaschistisch ist und gegen rechts ist, dass sie eben schon alles verhindern will, was eine offene Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD zeigt oder eben ist. Also ich denke, also der wirkliche Machtfaktor in der Union ist gerade im Moment, und ich glaube schon, wird lange so bleiben, Markus Söder. Und Markus Söder, der wird schon ganz klare Kante zeigen gegen irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD. Und ich denke schon, dass sie viel tun werden gegen irgendeine Zusammenarbeit. Aber ja, ich kann es nie genau sagen, wie die Zukunft wirklich aussieht. Und es ist halt schwierig zu spekulieren. Man hat auch nie gewusst, dass das Kemmerich wirklich gewählt wird. Und zu Lindner und zur FDP kann ich auch noch sagen, dass seit 2015, also 2015 war es mit der Flüchtlingskrise, sogenannten Flüchtlingskrise, so, dass Lindner noch Merkel ja Fehler vorgeworfen hat, und seitdem hat er auch Lindner in Parteitagsreden ja rechtspopulistische Töne hat anklingen lassen, und sonst gab es auch viel, vor allem jetzt von der FDP Hamburg oder Berlin, sehr rechte und antiliberale ja Aussagen, und es ist da eher so ein Besitzstandsliberalismus, so ein konservativer Liberalismus mit einer negativen Freiheit, die halt an so einen ja, konservativen oder an der Vergangenheit halten wollen und ja, nicht irgendwie progressive Sachen machen wollen und nichts Neues, nichts Mutiges wagen wollen. Und es ist halt eigentlich ja, ist ein Irrglaube, dass es irgendwie so eine progressive Kraft in der FDP gibt, die was anderes wollen, oder es sind halt eher wenige. Und ich weiß halt nicht, was wirklich aus der FDP werden kann. Also es ist halt wirklich schwierig, wie es aussieht.
Ich meine, es ist ja auch bis zum heutigen Tag so, dass Kemmerich ja nicht einfach verschwunden ist, weil er ist ja nach wie vor meines Wissens Landesvorsitzender.
Er ist auch wieder Spitzenkandidat.
Nein, also da muss ich ja klar sagen, also Kemmerich ist im Moment Landesvorsitzender der FDP Thüringen. Er ist Stadtrat in Erfurt gegen Gesetz, also er wurde vom Gericht, also das Gericht hat gesagt, er ist eigentlich kein richtiger Stadtrat. Dazu ist er noch Fraktionsvorsitzender vom Landtag. Und er hat gesagt, er will kein Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl sein. Aber
genau, aber ich glaube, er hat trotzdem noch eine sehr einflussreiche Position, ja, als Landesvorsitzender natürlich. Und das bleibt so, wie es jetzt aussieht.
Ja, also Spitzenkandidat wird auf jeden Fall ein wichtiger Vertrauter von Kemmerich werden.
Ja, ich glaube, da muss ich vielleicht dann Daniel sozusagen ein ganz kleines Stückchen zurückweisen. Wenn sich die Konstellation von vor einem Jahr nochmal wiederholen sollte im September in Thüringen, dann wird da meines Erachtens ein CDU-Ministerpräsident mit FDP und AfD-Unterstützung stehen und nicht nochmal Kemmerich. Also das halte ich, wenn man voraussetzt, dass es nochmal zu dieser Konstellation kommt, dann würde ich behaupten, dass es am wahrscheinlichsten ist, wenn dann die CDU vorne steht. Oder grenzen die sich schon davon ab, Dylan? Du müsstest ja wissen.
Ja, ich weiß, also ich bekomme ja die CDU hier in Thüringen mit. Und es läuft ja, also der Wahlkampf wird ja hier vorbereitet. Der Spitzenkandidat ist Martin Vogt. Er ist gerade Fraktionsvorsitzender. Und klar, er grenzt sich halt auch regelmäßig von der AfD ab. Und es ist halt schon zu sehen, wie sie sich antifaschistisch zeigen und immer sagen, sie sind nicht rechts und sie wollen nichts mit der AfD zu tun haben. Und es ist auch nachvollziehbar. Man kann es ihnen auch gut glauben und es ist glaubwürdig. Was eben schwierig ist bei der AfD, bei der CDU Thüringen meine ich, Ihre Parteichef, der wurde auch erst Mitte September gewählt, ist Hürte. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Aber die Person war eben Ostbeauftragter der Bundesregierung.
Ach, nach der? Oh Gott.
Genau, der. Und der hat Kemmerich sofort nach der Wahl kandidiert. Daraufhin wurde er auch wegen Saskia Esken von Merkel entlassen. Ja, und jetzt gerade, also es wurde neu im September
Landesminister
von Thüringen gewählt, was extrem absurd ist und ja, vollkommen unglaubwürdig.
Das ist ja auch interessant, jemand, der als Ostbeauftragter der Bundesregierung wegen ungeschickter ich nenne das jetzt einfach mal ungeschickt, ist vielleicht Euphemismus, aber wegen ungeschickter Äußerungen zurücktreten muss, der wird dann im Anschluss zur Belohnung Landesvorsitzender seiner Landespartei.
Ja.
Das ist natürlich auch ein interessantes Verständnis von politischer Integrität. Okay. Daniel, du hältst dich so raus zu dem Thema. Was erwartest du dir denn von Thüringen und auch von der CDU insgesamt? Würdest du die These auch unterstützen, die ich spannend fand von Dylan, weil ich mir das zumindest so auch schon mal gedacht habe, dass es mit Söder auf jeden Fall erstmal keine weitere Annäherung an die AfD geben wird durch die CDU, CSU?
Also, ich finde das sehr schwierig zu beurteilen, was Söder dann tatsächlich machen wird, aber momentan sieht es so aus, als würde Söder um jeden Preis irgendwie ein schwarz-grünes Bündnis anstreben. Für das wirbt er fast schon aufdringlich, möchte ich fast sagen. Aber ich glaube, dass Söder wahrscheinlich am ehesten eine Person wäre, von denen, die zur Wahl stehen, die sich dann tatsächlich abgrenzen würden von der AfD. Mit Merz wär ich mir da gar nicht sicher gewesen, obwohl er natürlich immer wieder betont habe, er wolle keine Zusammenarbeit mit der AfD. Aber ganz glaubwürdig hat das meiner Meinung nach tatsächlich nicht gewirkt. Aber für mich stellt sich dann tatsächlich die Frage, was würde passieren, wenn das Wahlergebnis wieder so aussieht, wie es beim letzten Mal ausgesehen hat.
Wofür
was
aktuell alles
spricht. Die Möglichkeit, die den geringsten Schaden anrichtet, wenn man es so formulieren möchte.
Was also ich würde halt sagen, es spricht halt, jetzt ich würde halt widersprechen, weil es spricht halt nicht alles dafür, dass es so aussieht, wie es die Umfrage gerade ist, dass eben die FDP mit 6% es in den Landtag schafft, weil die Landtagswahl wurde es auf den 26. September verschoben. Und auf dem Tag sind auch genau auch die Bundestagswahlen. Bis zum Bundestagswahlen kann sich auch bundespolitisch extrem viel verändern. Die meisten Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten sind ja auch nicht wirklich offen. Also es ist nicht klar, wer Kanzlerkandidat oder Spitzenkandidaten für den Parteien wird. In Thüringen ist es auch so. Es gibt von der SPD, es ist klar, wer Spitzenkandidat wird, und zwar der Innenminister Mayer. Es ist klar, wer von der CDU Spitzenkandidat wird, Vogt, aber sonst ist es nicht klar. Und die Parteien müssen sich alle noch vorbereiten auf den Wahlkampf. Und der Wahlkampf ist noch extrem offen.
Gerade ist noch nicht. Entschuldigung.
Ja, also ich meine, gerade findet noch kein richtiger Wahlkampf statt. Also es gab ihn kurz, weil kurz gedacht wurde, Ende April ist die Wahl. Aber jetzt wurde es verschoben und jetzt wird erstmal wieder zusammengearbeitet mit der Stabilitätsvereinbarung, die eigentlich gut läuft, die Zusammenarbeit von Rot, Rot, Grün und CDU funktioniert. Es ist schon vertrauensvoll, aber wir müssen mal sehen, was passiert im Wahlkampf, wenn sie sich alle wieder abgrenzen voneinander.
Aber zwei Fragen, beziehungsweise oder eine Frage, eine Anmerkung. Ist Ramelow noch nicht wieder als Kandidat der Linken bestätigt oder gesetzt? Weil du das gerade ausgelassen hast.
Ach so, ja, also
okay, es ist ganz gut,
klar, also, dass
Ramelow ist gesetzt, wie ich es richtig verstanden habe, der CDU-Kandidat Vogt ist gesetzt und der Kandidat der SPD, der aktuelle Innenminister, ist gesetzt.
Genau, so ist es, aber
Verzeihung an den Genossen, dass ich seinen Namen nicht weiß.
also ja, bei Linken ist es auch so, dass die aktuelle Vorsitzende im Land Thüringen, also Susanne Hennig-Welsow, bewirbt sich ja für den Bundesvorsitz.
Ja,
Ja, heißt eben, sie muss dann, es muss neue Landsvorsitzende gewählt werden.
Das eben wird auch wahrscheinlich nicht Ramelow sein. Das wird wahrscheinlich nicht Ramelow sein, der neue Landesvorsitzende der Linken, oder?
Nee, hier wird ein ganz streng Landes- oder Parteivorsitz mit Spitzenkandidatur getrennt.
Ja, ist auch ehrlich gesagt meiner Meinung nach richtig so. Sollten mehr Parteien machen, auf allen Ebenen fast eigentlich. Aber es ist doch auch, glaube ich, ziemlich, also es ist jetzt kein großes Geheimnis zu sagen, dass Grüne und SPD, wenn es eine rot-rot-grüne Mehrheit wieder geben sollte, sich da, sag jetzt mal vorsichtig formuliert, wieder mit Freuden anschließen und oder erwartest du, dass da quer geschossen wird?
Es gibt schon sehr komische Andeutungen von der SPD, von Grünen gegenüber Linken. Ich wünsche mir, oder habe es immer schon gewünscht, so einen Lagerwahlkampf eben von Linken, SPD, Grünen gegen FDP, AfD, CDU. Und eigentlich ist es klar, dass Grüne und SPD nicht mit einer Regierung haben wollen mit CDU oder FDP, vor allem nach dem, was letztes Jahr passiert ist und was danach mit den Parteien passiert ist. Also eigentlich ist es klar, dass SPD und Grünen wieder eine Regierung mit Ramelow und mit der Linkspartei haben wollen.
Aber wenn du dir, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal, jetzt wird es interessant, weil du hast gesagt, du wünschst dir einen Lagerwahlkampf Rot-Rot-Grün gegen Schwarz-Blau-Gelb. Aber ist nicht genau ein solcher Lagerwahlkampf? Ich kann verstehen, warum man sich den wünscht, weil man sich als Linker, also jetzt links im Sinne von politisch links, nicht Linksparteimitglied, sondern einfach links der Mitte, als Linker generell natürlich auch oft und viel wünscht und zu Recht wünscht, dass linke Kräfte, linke Parteien zusammenarbeiten und sich weniger gegenseitig das Wasser abgraben und irgendwie zerschießen. Aber man darf halt nicht vernachlässigen, wenn das linke Lager sich offen, sich geschlossen zusammenstellt und einen klaren Lagerwahlkampf macht, dann tut das rechte Lager das eben auch. Und wer sich einen hart abgegrenzten Lagerwahlkampf Rot-Rot-Grün gegen Schwarz-Blau-Gelb wünscht, der nimmt vielleicht These, ich sage es jetzt nicht, ich behaupte jetzt nicht, dass du das aktiv und absichtlich machst, aber These, der nimmt in Kauf, dass es eben auch diese Verhärtung der Mitte-Rechts-Koalition gibt, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde es halt eher differenzierter meinen. Natürlich hätte ich immer, oder wollte ich immer gern, immer noch auch einen Lagerwahlkampf, wo eben trotzdem die Parteien ihre Kernpunkte herausstellen müssen. Natürlich hat jede Partei ihre eigenen Ziele und eigene Vorstellungen von Politik. Gleichzeitig ist es aber so, dass die AfD eine sehr besondere Partei ist. Die FDP und die CDU, die CSU müssen sich und werden sich auch immer von ihr abgrenzen müssen. Also das hoffe ich jedenfalls. Auch wenn sie so eine Art von Lagerwahlkampf machen. Und wenn es eben kein Lagerwahlkampf wirklich, wenn es nicht kommt oder wenn es nicht erfolgreich ist, dann muss eben die CDU mit der FDP, mit den Grünen zusammen regieren, wenn eben das nur als Mehrheit reicht. Aber natürlich wäre es ideal, wenn die Grünen mit den Linken, mit der SPD zusammen Wahlkampf machen und sagen, wir können so viel zusammen erreichen, wir können so viel schaffen, wir können so viel Inhalte miteinander so durchsetzen, dann machen wir gemeinsam Wahlkampf, sagen wir, so muss es sein und dann könnte es reichen für eine Mehrheit.
Also vielleicht ich meine auch einfach nochmal ganz, ja, ich wollte einfach nur ganz kurz einen Gedanken, den ich so hatte. Es ist ja auch völlig klar, dass auch ein rot-rot-grünes Bündnis in einem Land, in dem jeweils AfD und CDU über 20% haben, auch ein rot-rot-grünes Bündnis nicht einfach schalten und walten kann, wie es will. Also man muss ja gewisse Mehrheiten schon auch beachten. Oder Bevölkerungsgruppen, Anteile, Wählerschaften, wie auch immer. Ja, Marlon, du bist heute so still zu dem Thema. Hast du da, ist dir Thüringen so weit weg?
Ihr debattiert ja so schön. Da will ich ja gar nicht zwischenhaken. Aber ja, tatsächlich, ich hatte ja meine Darstellung zu dem Thema schon gesagt. Ich stecke jetzt auch nicht so in der Landtagssituation drinne aktuell in Thüringen. Es ist auch bei 16 Bundesländern immer schwierig, überall auf Stand zu bleiben.
Ist das so, ja?
Aber finde ich schon. Also man hat ja nebenbei auch noch ein paar andere Sachen zu tun.
Weiß nicht, was du meinst.
Ja, es ist natürlich so, Thüringen ist in der Hinsicht eine ganz besondere Konstellation, weil wir hier halt eine extrem starke Linkspartei haben und eine extrem starke rechtsextreme Partei mit der AfD. Also dass das hier auch wirklich sich schon so ein bisschen Spätweimar-mäßig darstellt, wo das schon so klare Fronten sich rausbilden und dazwischen eine CDU, wenn sie es ernst mal abklopfen würde, auch sagen könnte, ja, also im Zweifel, spitz auf Knopf, ist die Linke immer noch die eine demokratische Partei und bei weitem nicht so weit verfassungsproblematisch, wie es die AfD ist. Und aus Vernunftsgründen könnte man eigentlich sagen, okay, wir sind hier in einem Bundesland, das hat nun mal starke Anteile von der Linkspartei, wie auch die anderen Bundesländer auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR. Hier würde es von der Bevölkerung durchaus akzeptiert werden, wenn wir zusammen mit der Linkspartei regieren würden. Aber es würde sehr wahrscheinlich nicht so stark akzeptiert werden, wenn man mit der AfD zusammen regiert. Aber natürlich muss man auch gucken, wo der eigene Wertekompass, wenn man das so nennen will, hinzeigt. Und da steht die CDU als sich selbst sehr konservativ statuierende Partei, jedenfalls in den östlichen Bundesländern, sieht die sich natürlich näher der sich selbst bezeichnenden konservativen AfD. Und natürlich ist dieses Spiel mit der latent rechten Einstellung großer Bevölkerungsteile zum eigenen Vorteil da immer drinne bei der CDU. Aber wenn man es jetzt rein aus vernünftigen Gründen, als Vernunftsentscheidung sehen würde, dann würde ich sagen, kann die CDU durchaus gangbar in Thüringen auch mit der Linkspartei zusammenarbeiten. Das würde natürlich wieder Kopfschütteln in den Westlandesverbänden auslösen. Aber wenn man das mal einfach sachlich argumentieren würde und sich da von ideologischen Aufgeladenheiten endlich mal trennen würde, dann könnte da auch was eine ganz neue Option entstehen, bei der man sich nicht an der Geschichte versündigt, in meinen Augen. Ich bin in der SPD und stehe auch links der Mitte in meinen Grundeinstellungen und damit natürlich auch der Linkspartei in vielen Punkten nahe, aber trotzdem kann ich auch einen Schritt zurücktreten und das Ganze einfach mal sachlich betrachten, ohne jetzt von politischen Überzeugungen geprägt, sondern ganz einfach, was ist das Beste fürs Land? Und zwar für unsere Bundesrepublik und auch für das Land Thüringen. Und da könnte die CDU tatsächlich mal über ihren Schatten springen und hätte sie dadurch dann natürlich auch in den anderen Ländern, wo die Linkspartei stark ist, ganz neue Optionen. Und sich da immer auf das Hufeisen zurückzuziehen, was kompletter Schwachsinn ist, auch mehrfach schon belegt, das wird auf Dauer dieses Spannungsfeld eben nicht abbauen.
Also dazu würde ich sagen, dass ich den vielen Punkten zustimme, aber eigentlich wollte ich jetzt heute nicht nur über Thüringen reden, sondern auch jetzt über die FDP oder auch über Probleme mit dem Umgang zur AfD, auch wegen der Gefahr, wegen Regierungsbeteiligung oder Abhängigkeit von der AfD. Und da will ich auch sagen, ich komme ja aus Baden-Württemberg, eher aus dem Schwarzwald, aus der ländlichen Region. Und ich habe ja auch erfahren, wie auch konservativ die FDP in Baden-Württemberg wirklich ist. Und ich meine, es ist nicht nur der Osten, der Probleme hat mit der AfD. Also in meiner Heimatstadt wurde die AfD mit 19% gewählt. Und die Stadt ist eigentlich schon groß mit 20.000 Einwohnern. Und es gibt auch in Bayern, Baden-Württemberg, auch NRW Probleme mit der FDP, die doch nach rechts keine Grenzen hat.
Ja, Wir hatten ja schon mal, vielleicht an dieser Stelle kleiner Hinweis an die Zuhörerschaft, in Folge 6 vom 30. November letzten Jahres über die FDP auf dem Holzweg geredet. So hatten wir das damals überschrieben und auch damals ging es schon darum, dass damals noch ohne die Thüringer Special-Expertise von Dylan, beziehungsweise thüringerisch-baden-württembergische Special-Expertise. Aber da hatten wir schon über die FDP auf dem Holzweg geredet. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ne, es gibt meiner Meinung nach schon den gesellschaftspolitisch progressiv freiheitsrechtlichen Flügel der FDP.
Finde ich aber klein.
Wie bitte?
Finde ich aber auch sehr klein und sehr, also habe aber wenig Einfluss. Und die Leute, die ja, im Vordergrund stehen mit Lindner oder Kubicki, genau, sind halt sehr konservativ.
Genau. Ich wollte sagen, es gibt diesen Flügel und der hat zum Beispiel insbesondere in Nordrhein-Westfalen, weil du es auch gerade angesprochen hast, der hat da teilweise auch sehr starke lokale Nester sozusagen. Ja? Also es gibt einzelne FDP oder ja, FDP quasi irgendwie Kreise oder einzelne Städte, in denen die progressiven FDPler sozusagen die Überhand haben und in denen die FDP quasi in der Richtung auch mitmacht und sich auch ganz stark abgrenzt. Und da hat man auch ganz viele Stimmen, Daniel hat das vorhin schon genannt, aus der FDP und aus diesem Bereich, aus diesem Flügel gehört, die sich ja auch stark abgegrenzt haben. Und was Lindner und Kubicki für mich verkörpern, ist kein konservativer, also kein zum Rechten tendierender Flügel der AfD. Das ist für mich definitiv Kämmerich. Also im Zentrum dieses Rechtsflügels der FDP steht für mich Kämmerich. Lindner und Kubicki und so die aktuelle Bundesspitze der Partei stehen für mich für so ein sehr wirtschaftsliberal und man kann das dann auch als wirtschaftskonservativ bezeichnen, den Kurs, der halt sich auf diese Themen konzentriert, die halt mit dem unbedingten Versuch der FDP zu tun haben, alles über den Markt zu regeln, dieser radikale Marktgläubigkeit und dieses Enttäuschende, dass man teilweise mit FDPlern redet und auch so denkt, ja, aber ihr habt immer noch nicht verstanden, was auch die Probleme und überhaupt die Wirkungsmechanismen von Markt und Wirtschaft wirklich sind und was das vor allen Dingen auch bei Menschen für Auswirkungen hat. Also da geht es immer nur darum, dass die Zahlen stimmen und dass die Gesamtsysteme am Ende funktionieren. Und das ist so ein Flügel, der in seiner Fokussierung auf diese marktgetriebenen Mechanismen die gesellschaftspolitischen und insbesondere eben auch so diese ideologischen Fragen schräflich ausblendet. Also deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass Lindner durchaus jetzt verstanden hat, worum es ging im Fall Kämmerich, aber das für ihn halt so eine sehr unangenehme Variable nur einfach ist, dass man halt neben der ganzen seiner Sicht ja tollen Wirtschaftspolitik die es braucht, auch noch auf so Sachen achten muss, wie ja, man muss sich halt irgendwie von Nazis abgrenzen. Das ist halt auch irgendwie wichtig.
Ja, ich finde es auch schwierig mit Lindner. Als das Ereignis mit Kämmerich passiert ist und was danach passiert ist, als Konsequenz hat man halt gesehen, wie, ich weiß nicht, ob ich unglücklich sagen soll, aber eigentlich unglücklich doch zu beschönigend. Aber in einem Interview mit Mioska, ich glaube, Marlon hat es schon gesagt, hat ja auch Lindner gesagt, dass Kämmerich übermannt wurde.
Ja, das genau. Das komisch, meine ich.
Weil
genau,
das Kämmerich meine ich. Hat gewusst, von wem er gewählt wurde und hat trotzdem die Wahl angenommen. Er war dann auch 27 Tage im Amt und er hat es auch nie eingesehen. Er wurde nicht übermannt und das ist ja ganz klar. Ja, und es war auch, ich glaube, ein oder zwei Tage bevor Kämmerich gewählt wurde. Ich habe es auch so oft erzählt bekommen und so oft habe ich es besprochen mit anderen. In der Fraktion von der Linken wurde auch durchbesprochen, was ist möglich, was kann sein. Klar war Ramelow hat sich zur Wahl gestellt, das war klar. Also sie hatten sehr wahrscheinlich gedacht, dass Ramelow im dritten Wahlgang eine Mehrheit bekommt, weil wer sollte sonst mehr Stimmen bekommen als Ramelow? Eigentlich ja niemand. Und haben sie auch gesagt, es war klar, Kemmerich will sich zur Wahl stellen. Ich glaube, zwei Tage schon war es klar. Kemmerich meinte, wenn der AfD-Kandidat zur Wahl steht und Ramelow, will er sich auch im dritten Wahlgang zur Wahl stellen. Und da die Linksfraktion auch überlegt, was kann passieren? Und sie haben immer gewusst, es kann passieren, dass die AfD und die CDU eben Kemmerich wählt. Das heißt, Kemmerich ist Ministerpräsident. Und es war immer da, die Möglichkeit. Es war eigentlich klar, es kann passieren. Was auch passiert ist, ist, Lindner hat Kemmerich nicht abgeraten. Lindner hat gesagt zu Kemmerich, er soll sich aufstellen lassen. Obwohl Lindner auch gewusst hat, dass es passieren kann. Das war auch eigentlich war es sogar wahrscheinlich. Weil die AfD, also sogar Höcke, hat immer gesagt zu CDU und zu FDP, dass sie wollen mit denen zusammenarbeiten, sie wollen mit denen Ramelow aus dem Amt haben. Es war eigentlich klar, es war eigentlich vorhersehbar, dass sowas passieren hätte können, aber trotzdem hat Lindner Kemmerich nicht davon abgeraten.
Ja, und das meine ich genau mit, er hat das gar nicht so, das ist diese Frage und diese Implikation, was das auch bedeutet hat, auf der Ebene, dass da nach rechts die Mauern aufgebrochen werden und dass da eigentlich Abgrenzung gefragt ist und dass sowas nicht sein darf. Diese Implikationen und diese Sachen, die kommen in der klassischen Weltsicht und in der Rechnung, die dieser marktliberale Flügel der FDP aufmacht, kommt gar nicht vor. Und jetzt gebe ich an Daniel und dann an Marlon ab.
Ja, ich wollte noch mal kurz einwerfen zu diesem Szenario. Das ist ja auch im Nachhinein bekannt geworden, dass das Szenario auch in der CDU den Leuten bewusst war, weil dieses Szenario wurde ja am Vortag besprochen. Und so kann man es auch nicht dann framen, wie es im Nachhinein teilweise gemacht wurde, dass die CDU...
Ja, ganz überraschend kam das, Daniel.
Genau, so haben sie es teilweise geframed. Und das war dann schon ein bisschen irritierend, meiner Meinung nach.
Vielleicht wussten die auch gar nicht, Entschuldigung, ich leite unangebrachterweise ins Alberne ab, vielleicht wussten die einfach gar nicht, in welchem Mehrheitsverhältnis die Menschen da überhaupt im Landtag sitzen. Vielleicht hatten die das gar nicht im Kopf. Die konnten alle nicht rechnen.
So dumm sind sie auch ja nicht.
Marlon.
Also was immer dabei jetzt auch so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wenn man sich auch stark auf Kemmerich orientiert, beziehungsweise auch das Verhalten der CDU. Was der AfD damals gelungen ist, war ein unglaublicher Cut mit Außenwirkung. Also die haben den Tag entschieden, was passiert. Sie haben das schon lange Hand geplant und durchgezogen. Und damit eine ungleich unterschätzte Machtdemonstration vollführt, wozu sie fähig sind, und auch ein ganz klares Ausrufezeichen gesetzt, dass sie die Schwächen in unserem demokratischen System kennen und auch rigoros ausnutzen, um der Demokratie den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Und mit diesem Aspekt wird sich mir nach einem Jahr immer noch viel zu wenig auseinandergesetzt. Weil man muss sich jetzt auch einfach mal die Statuten angucken und überlegen, wo sind wir jetzt hier eigentlich punktuell angreifbar, wenn tatsächlich jemand kommt, der ohne Rücksicht auf Verluste die parlamentarischen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten in der Wahlgesetzgebung komplett ausnutzt, ausreizt und für Dinge verwendet, die eigentlich antidemokratische Ziele verfolgen. Das war ja bei Trump sehr ähnlich, dieses Überreizen der demokratischen Systeme, Tabubrüche zu begehen, um der Demokratie mit den eigenen gegebenen Mitteln nachhaltig Schaden zu zufügen. Und da an dieser Stelle wird meiner Meinung nach viel zu wenig hingeguckt und überlegt, wo könnte eine derartige Situation wieder auftreten und wie können wir uns dagegen rüsten? Weil man hat damit damals auch die Demokratie im höchsten Grade lächerlich gemacht, Die AfD wählt ihren eigenen Kandidaten in der dritten Wahlrunde gar nicht. Null Stimmen. Gibt alle dem FDP-Kandidaten, dem der kleinsten ins Parlament gewählten Partei. Das ist eine pure Verhöhnung unseres demokratischen Systems gewesen. Und das ist bei vielen Leuten gut angekommen. Und gerade in den neuen Ländern, wo man schlechten Start mit der Demokratie hatte, in den 90er Jahren ist das gut angekommen, dass es da mal so ein ordentliches Ding obendrauf gab. Und da muss man jetzt einfach wirklich darauf achten, dass man sich da endlich wappnet und nicht immer nur von einer wehrhaften Demokratie redet, sondern wir stehen das erste Mal tatsächlich einem wirklich gefährlichen Feind gegenüber, der die Stimmzahl auf sich vereinigen kann und trotzdem nur Böses im Schilde führt. Da können wir uns nicht ausruhen. Da muss was passieren. Das ist ein Punkt, der, finde ich, total untergewürdigt wurde in dem vergangenen Jahr und da hätte eigentlich viel mehr sein müssen.
Ja, also dazu kann ich viel sagen. Also erstmal, der ganze Vorgang wurde ja von der AfD geplant. Also sie haben mit Absicht einen eigenen Kandidaten aufgestellt und den ihr Hauptziel, also hat Höcke hat es ja oft genug gesagt, denn ihr Ziel war, Ramelow abzuwählen mit ihrer anscheinend bürgerlichen Mehrheit. Und ja, Stefan Brandner, der Bundestagsabgeordnete und der Kandidat von der AfD, Kindervater, der auch nur von einem Dörfchen ein Bürgermeister ist, haben sich ja gefreut und das war alles geplant so. Es war eine große Falle, die AfD dann gewonnen hat irgendwie. Und zum anderen ist, also kommt die Frage auf, ab wann ist eine demokratische Wahl, ein demokratischer Vorgang moralisch falsch oder grundsätzlich einfach falsch? Weil ich war ein paar Tage nach der Kemmerich-Wahl beim Friseur. Ich habe natürlich mit der Friseurin über die Kemmerich-Wahl und mit den komischen politischen Umständen geredet. Und
Entschuldigung, jetzt kurz, ich muss da intervenieren. Das war übrigens noch vor Corona an alle, die jetzt zuhören und denken, boah, diese Friseure. Entschuldigung, weiter geht's. Ja.
Vor Corona. auf jeden Fall haben wir dann auch über die politischen Umstände geredet und ja, Kemmerich, der allein da regiert, ist ja ganz absurd. Und dann hat die Friseurin gemeint, dass sie eigentlich, ehrlich gesagt, es eigentlich gar nicht so schlimm findet, weil Kemmerich hat eine Friseurkette hier in Thüringen. Ist auch eine komische Story, alles. Und sie meint, ja, Kemmerich wollte immer das Friseurhandwerk stärken und wollte immer das Beste für die Unternehmer und für die Industrie. Und eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, dass er gewählt wurde. Es ist ja nur die AfD und es waren demokratischer Vorgang, es war eine Mehrheit, das ist doch gar nicht so schlimm. Und das Ding ist halt, dass sehr viele so reden. Viele sagen, ja, es ist doch, er wurde nur demokratisch gewählt. Das war die AfD, das war die CDU und die FDP, die hatten eine Mehrheit und
was ja formell auch halt richtig
stimmt, ist, dass er wieder zurückgetreten ist und dass Merkel, also es ist irgendwie die thüringische Durchstoßlegende, dass Merkel doch Kemmerich entlassen hat. Das ist doch Blödsinn, Kemmerich ist zurückgetreten. Aber viele sagen, es war eigentlich eine ganz normale demokratische Wahl, die eigentlich wie alle anderen Wahlen passiert ist. Die eigentlich,
was formell ja auch stimmt. Was, es stimmt, was, ja, was aber richtig ist, es stimmt formell.
Und stimmt formell, aber
das muss man im Hintergrund behalten.
Aber es ist keine normale Wahl gewesen.
Genau, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es war eine formell korrekte Wahl. Und ich verstehe grundsätzlich schon, wenn man persönlich, wir können uns das alle nicht vorstellen, weil wir, ich fand übrigens Marlons Worte gerade, also ich habe mich übrigens gerade während Marlon gesprochen hat, entschieden, mal ein Best-of zu machen und da kommt das auf jeden Fall mit rein. Das waren sehr richtige Worte zur AfD, die ich 100% unterschreibe. Und da ist der Punkt wichtig, den Marlon da auch schon angesprochen hat, so im Nebensatz, es gab keinen besonders guten Start mit der Demokratie in den östlichen Bundesländern.
Aber ich will kurz unterbrechen, was ganz wichtig ist. Ich will kein Bashing haben von den Ostbundesländern.
Nein.
Es gibt halt die Arroganz vom Westen her oder von Wessis gegenüber den Osten oder den neuen Bundesländern. Und dabei es wird übersehen, dass es auch Fehler gibt in den alten Bundesländern, in den Westen, Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, wo auch viele Nazis, Rechtsradikale da sind.
Das sowieso. Und noch dazu, lass mich kurz den Gedanken zu Ende führen, die Fehler, die uns heute diese strukturellen Demokratiedefizite, die nenne ich jetzt mal so, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart formuliert, aber diese Tendenz zu sagen, naja, AfD ist doch auch nur eine normale Partei, selbst wenn jetzt da vielleicht, selbst, also so wie ich es richtig verstanden habe, Dylan, sagen das ja auch Leute, die dann selber aber nicht die AfD wählen, ne?
Ja, genau.
So, und diese ich sag jetzt mal, diese fehlende Abgrenzung und dieses Demokratiestrukturdefizit, das hat seine Ursache fast ausschließlich im Westen. Denn der Westen hat ja die Wiedervereinigung organisiert. Die Interessengruppen im Osten waren daran ja wenig bis gar nicht beteiligt. Und es gab ja die eklatanten Fehler, die bei der Wiedervereinigung gemacht wurden, wurden ja vom Westen gemacht. Der Westen ist mit Schuld. Wenn jetzt jemand hingeht, jetzt sage ich mal, jetzt bin ich mal richtig auf der Klischeelinie unterwegs, aber wenn jetzt ein Nordrhein-Westfale hingeht und sagt, Mensch, die Sachsen, alles Nazis und die Thüringer da mit ihrem Kämmerich und alle grenzen sich nicht von der AfD ab und das ist eh alles verloren. Ja, und Schuld ist die verfehlte Eingliederung der ehemaligen DDR-Gebiete in die Bundesrepublik Deutschland und die wurde organisiert von der Bundesrepublik Deutschland.
Das wäre jetzt so ein großes Thema, wir könnten jetzt so
lange... Das wäre ein Riesenthema und vor allen Dingen wäre das ein Thema, das ich ehrlich gesagt sehr ungern ohne Katharina besprechen möchte und ich auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass wir das Thema durchaus schon sehr oft gestriffen haben, zumindest in diesem Podcast und durchaus sehr reflektiert über dieses Thema reden, das freut mich, aber ich möchte nur mal an der Stelle gesagt haben, es ist eben, wenn man das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sollten hier kein Ostbashing machen. Ja, richtig, genau. Aber viele empfinden das als Ostbashing, wenn gesagt wird, ja, es gibt im Osten Probleme mit Nazis oder mit dem Demokratieverständnis oder mit Abgrenzung gegen rechts oder. Das empfinden die Leute dann als Ostbashing. Sowohl die Wessis als auch die Ossis empfinden das als Ostbashing. Aber eigentlich ist es eine Kritik am Vorgehen des Westens. Und zwar vor 30 Jahren und Folgejahre, so.
Das weiß aber niemand.
Ja, aber das ist es eigentlich. Also dessen muss man sich bewusst werden.
Sollte, aber es ist leider nicht so. Marlon hat es noch gemeldet.
Ja. Marlon, bitte. Vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden, aber das war der Punkt, der mir dazu eingefallen ist.
Also ich muss dazu an der Stelle nochmal sagen, ich glaube, ich hatte das in einer früheren Folge ja schon mal erwähnt. Ich bin ja selbst auch in der Deutschen Demokratischen Republik geboren worden. Ich bin ja Wirtschaftsflüchtling und deswegen nach Niedersachsen gegangen, weil ich beruflich quasi hier Fuß fassen konnte. Es gibt dazu einfach nur so als kleinen Tipp ein sehr gutes Interview bei Jung und Naiv mit Gregor Gysi, wo Gregor Gysi das sehr gut herausarbeitet. Warum es dieses schlechte Zusammenkommen Anfang der 90er halt gab, weil man einfach den neuen Ländern komplett alles, was im Westen existiert hat, von Schulsystem über Gesundheitssystem und so weiter, übergestülpt hat, ohne auch mal irgendwo anzuerkennen, dass es auch in der DDR Entwicklungen gab, die durchaus sinnvoll und wertvoll sind. Um einfach auch zu sagen, okay, jetzt die 10 Punkte, die es in der DDR gab, die führen wir jetzt auch in den alten Bundesländern ein, um einfach mal klarzumachen, auch im Osten wurden gute Dinge entwickelt. Und es ist schon erstaunlich, wenn man jetzt sieht, dass in der DDR hieß es Polikliniken, also diese Ärztezentren, jetzt überall auf einmal wieder entstehen. Und auch an vielen anderen Punkten entstehen jetzt Dinge, die hat es vor über 30 Jahren in der DDR schon längst gegeben. Und dieses Nicht-Anerkennen, dass man dort auch über die vielen Jahrzehnte der Trennung selbst was geleistet hat, dieses Nicht-Anerkennen, das hat halt auch zu diesem negativen Clash geführt, der bis heute irgendwo nachhallt. Und da kann ich, wie gesagt, nur dieses Interview mit Gregor Gysi empfehlen, weil er das da wirklich sehr, sehr schön herausarbeitet, sehr klar und deutlich erklärt.
Weißt du, welches der 4 Interviews mit Jung und Naiv das war? Natürlich nicht.
Natürlich nicht, aber man kann sich durchaus alle vier angucken, weil Gregor Gysi kann man eigentlich immer gucken. Der Typ ist echt, der hat einen gewissen Witz in der Sache und das finde ich immer sehr gut, weil da kann man gut folgen und er vermittelt das auch einfach sehr gut.
Jetzt sage ich was ich immer schon mal sagen wollte. Wir verlinken euch das in der Podcast-Beschreibung. So.
Shownotes, ja.
Okay. Ja, das stimmt. Das fällt mir auch ein. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch gut. Ja. Aber hast du das jetzt, also ich will das jetzt auch nicht falsch verstanden wissen, Dylan. Weißt du, mir geht es nicht ums Ostbashing, um Gottes Willen nicht. Also ich selber bin zwar im Westen geboren, aber meine Eltern kommen auch aus, also klingt auch immer komisch, meine Eltern kommen auch aus dem Osten. Ich kann da mitreden, das ist auch Quatsch. Aber,
ne? Ja, ich meine, mein Vater kommt auch aus dem Osten, aber als mein Vater 3 Jahre alt war, sind die Eltern auch aus dem Osten geflohen nach Baden-Württemberg. Ja. Deswegen nicht so richtig. Auf jeden Fall, ja, ich meine, wie du es sagst, so reflektierte Sicht auf die Sache haben halt, ich glaube, 90% der Wessis oder der Leute, die im Westen leben,
überhaupt. 80.
Ja, dann alle 80, aber es gibt halt die Arroganz und die halt bei allen Leuten, egal
Arroganz?
Welche Schicht. Arroganz? Wenn ich Freunden erzählt habe, dass ich nach Erfurt oder nach Thüringen gehe, kam von jedem eine komische Reaktion. Oh, zu den Radikalen, oh, zu den Extremisten, oh, zu den Nazis. Es gibt es überall. Und es reproduziert sich weiter in der Gesellschaft.
Ja.
Und Katharina könnte da so viel zu erzählen. Osten und Westen ist ein so großes Thema in der ganzen Bundesrepublik. Da könnten wir so viel drüber sagen.
Nee, das machen wir jetzt auch vielleicht der ganzen FDP-Thematik nicht zu groß noch anhängen, diese Blase.
Ja,
das würde weder dem einen noch dem anderen gerecht werden. Wir können immer über alles noch stundenlang reden. Das ist also fast über alles. Gab auch schon mal Themen, die sich hier so ein bisschen schnell ausdiskutiert haben, aber heute hatten wir oder haben wir wieder ein schönes Thema gehabt. Ja, wo war das FDP? Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Also Lindner, wir hatten das ja schon mal, Lindner ist irgendwann weg. Was kommt danach? Vielleicht diese Frage stelle ich euch jetzt jedem von euch und ihr gebt eine kurze Einschätzung ab und dann haben wir eine runde Folge. Was sagt ihr dazu?
Was genau ist die Frage jetzt?
Was passiert mit der FDP nach Lindner? Eure Einschätzung, eure Meinung. Dylan, du fängst an.
Ich finde es eine sehr schwierige Frage erstmal. Also, es gibt erstmal die
so machen wir das hier.
Jüngeren Leute in der FDP. Konstantin Kuhle und auch Johannes Vogel heißen die. Das sind ja auch aus Nordrhein-Westfalen. Aber ich finde es halt extrem schwierig zu sagen, was es nach Lindner gibt oder nach Lindner kommt, weil es ist sehr unklar, ob er irgendwann in nächster Zeit zurücktreten wird, ob er dann kürzer treten wird, ob er kein Vorsitzender mehr sein wird. Es gibt keine Andeutungen in der Hinsicht. Es kann sein, dass die FDP weiter nach rechts rückt. Da gibt es ja auch wenig Abgrenzung, wie schon alles besprochen heute. Aber andererseits kann es auch gut sein, dass wir einen Jüngeren wie Konstantin Kuhle, der auch sehr sympathisch wirkt für viele, aber eben auch nicht wirklich immer konsequent ist in seinen Aussagen oder seinen Sachen. Die FDP wird eben so eine Mittepartei sein, die eben schon nach rechts offen bleibt, würde ich sagen, abschließend.
Ich habe mich kurz umentschieden, dass ich Daniel eine andere Frage stelle. Wie ist es eigentlich in Österreich? Ich weiß jetzt spontan nicht mal, wie die liberale Partei dort heißt.
Naja,
es ist rechtlich, wo sie steht.
Ganz spezieller Fall, kann man sagen, weil eine so wirklich vergleichbare Partei mit der FDP haben wir nicht wirklich, würde ich sagen. Also wir haben zwar die Neos, die mit der FDP im Europaparlament in einer Fraktion sitzen, aber die Neos würde ich persönlich eher als linksliberal einstufen. Also ich glaube, die stehen den Grünen wesentlich näher, als sie der ÖVP beispielsweise nahestehen. Die treten zum Beispiel, die haben ganz klar proeuropäische Positionen. Also das ist schon ein großer Unterschied und sie würden auch sicherlich niemals mit der FPÖ zusammenarbeiten. Also in dieser Hinsicht unterscheidet sich das schon.
Also die FDP, die wir in Deutschland gerne hätten.
Wenn man es so nennen will, ja.
Ah, okay. Finde ich aber interessant. Ich hatte da bisher wenig Überblick über das österreichische Parteiensystem. Marlon, Quo Vadis FDP?
Tja, Quo Vadis, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, was ich mir wünschen würde für die FDP. Ich würde mir wünschen, dass Leute wie Agnes Strack-Zimmermann und halt Konstantin Kuhle tatsächlich mehr Einfluss bekommen. Konstantin Kuhle, der war letztes Jahr am 4. Juli hier bei mir zu Hause. Wir haben hier bei mir am Esstisch gesessen und uns halt über das NPD-Problem im Ort unterhalten. Und Konstantin ist definitiv ein ganz überzeugter Antifaschist und ganz klar gegen rechts. Schafft es ja auch immer wieder im Bundestag sehr amüsant, die AfD runterzuputzen. Er gehört auch zu dem sozialliberalen Flügel und kommt ja auch aus Niedersachsen. Ich denke, der hat noch eine ganz große Zukunft vor sich und er ist auch so mit einer der Gründe, warum ich immer mich damit schwer tue, draufzuhauen, wenn alle in einer lustigen Runde sich darüber auslassen, dass die FDP das nächste Mal nicht in den Bundestag gewählt wird, weil die haben wirklich ganz tolle Leute in ihren Reihen. Da laufen nicht nur Lindners und Kubikis rum, sondern auch wirklich Leute, die unser Land voranbringen wollen und auch soziale Probleme tatsächlich lösen wollen und auch die Gefahr von Recht bannen wollen. Und da ist natürlich, haben wir auch über Kemmerich geredet und das war natürlich auch für Konstantin absolutes No-Go. Und aber es ist halt momentan ist halt dieser sozialliberale Flügel und die stark antifaschistisch, anti-AfD ausgeprägte Richtung noch nicht so stark, wie sie sein müsste, damit diese Partei auch wachsen und gedeihen könnte und auch durchaus, also mit Strack-Zimmermann und Konstantin wäre auch die FDP ein genialer Koalitionspartner für die SPD. Also da wäre viel möglich. Und das wäre so mein Wunsch, wo es hingeht. Und dass wir nach Möglichkeit das noch erleben, dass die FDP Lindner noch vor der Bundestagswahl überwindet und sich in der Richtung positiv aufstellt. Weil ich glaube, dann kann die FDP wieder zu alter Größe ranwachsen.
Okay. Das ist ja mal eine ganz neue Version und wir halten für uns fest, öfter mal bei Marlon am Esstisch sitzen, dann wird vielleicht aus der Person, die da bei Marlon am Esstisch saß, dann was später mal ganz Großes. Das scheint so eine Schmiede zu sein für politische Talente, habe ich das Gefühl. Okay, dann freue ich mich, dass wir die Politik dieser Woche erklärt haben, komplett, haben fast nichts Aktuelles, naja gut, also doch, Kemmerich war ja aktuell und es war schön, mal so ein bisschen tiefer ins Thema zu gehen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn nicht, schreibt uns, wenn doch, schreibt uns auch gerne mal und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder, wenn sich die Welt weitergedreht hat und wir gucken dann wohin. In der Selbsthilfegruppe Politik, ich habe eventuell gezwitschert bekommen, dass wir einen neuen Gast haben, aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche noch eine schöne Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, schöne Woche noch.
Tschüss. Tschüss. Macht's gut.